Lebe gut, der Podcast mit Angela Neiss und Gästen. Heute mit einem sehr spannenden Gast, direkt live zugeschaltet aus der Schweiz. Er spricht heute mit mir über etwas, was uns alle eigentlich in dieser leistungsorientierten Gesellschaft betrifft. Gedanken, die wir alle kennen. Leiste ich genug? Habe ich genügend gearbeitet? Kann ich es mir überhaupt mal leisten, auch mal nichts zu tun? Wir kennen das alle. Mein heutiger Gast hat ein Buch darüber geschrieben. Vom Leisten zum Leben heißt dieses Buch. Herzlich willkommen, Lukas Niederberger.
Guten Tag.
Einen wunderschönen guten Tag. Ich habe es angesprochen, es ist ein Thema, was wir alle kennen, was uns alle betrifft. Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, dieses Buch zu schreiben?
Ah, das waren mehrere Gründe und dann der Auslöser war der 60. Geburtstag. Da habe ich so gemerkt, aha, jetzt kommt eine neue Lebensphase, so von 60 bis 75. Ich würde das mal so die dritte Lebensphase oder das dritte Lebensalter nennen. Und ich habe mir gedacht, das muss doch irgendetwas Neues geben. Was heißt eigentlich gut altern? Und was gehört zu einem guten Altern? Und als erstes ist mir wirklich in den Sinn gekommen, dass wir uns ja zwischen, ich sage jetzt mal zwischen 20 und 65 sehr stark über die Leistung, über den Beruf definieren. Wenn wir jemanden treffen, dann sagen wir, hallo, ich bin Lukas Niederberger. Und die zweite Frage ist dann schon, ja, und was machen Sie, was tun Sie, was arbeiten Sie, was schaffen Sie? Und wir definieren uns extrem über die Leistung, über den Beruf. Ich gebe auch Kurse für Leute im Übergang zur Rente, zum Rentenalter. Und das ist einer der größten oder radikalsten Übergänge bei uns im Leben und diesem Erwerbsleben in die nachberufliche Zeit. Also die definiert sich auch nochmal über den Beruf, die nachberufliche Zeit. Und da wollte ich wirklich ein bisschen tiefer gehen und mal schauen, was gehört eigentlich alles dazu, zu diesem guten Alter und zu, wie weit sind wir eigentlich so geprägt eben von Arbeitsmoral, von Leistungsethik. Und das hat mich einfach Wunder genommen, woher kommt das alles, und bin daneben zurückgegangen bis zu den griechischen Philosophen und zur Bibel und zu den Reformatoren und habe einfach gesehen, wir sind unglaublich geprägt von diesem Leistungsethos und es ist uns aber eigentlich nicht so bewusst. Es ist uns bewusst, wenn wir in die Burnout-Klinik müssen, aber ansonsten ist es uns eigentlich nicht bewusst, wie unglaublich stark wir vom Leistungsdenken geprägt und beeinflusst sind.
Sie sprechen jetzt davon, Sie haben sich mit 60 das erste Mal Gedanken darüber gemacht. Sie schreiben auch in Ihrem Buch, dass Sie eigentlich ja zumindest eine Zeit lang sich als Workaholic betrachtet haben. Das hat ja auch einen bestimmten Grund, weil Sie waren ja auch lange Zeit in einem Jesuitenorden und sind dann nach über 20 Jahren ausgetreten. Was war denn genau der Grund?
Ja, wie ich eigentlich gesagt habe, wir definieren uns über die Leistung, über die Arbeit. Und wenn Sie jetzt in einem zölibatären Orden leben, also wo Sie sich nicht durch eine Paarbeziehung auch noch definieren können, dann definieren Sie sich halt noch stärker über die Arbeit und über die Rollen, die Sie haben. Und das war schon eine gewisse Gefahr. Kommt hinzu, dass wenn man Priester ist oder Ordensmann ist, dann redet man ja auch, man hat eine Berufung und dann wird Beruf und Berufung, das wird so ein komischer Mix. Also wenn man dann irgendwo seine 16-Stunden-Tage hat und die Leute sagen, ja, aber du arbeitest ja viel zu viel und du bist ein Workaholic, dann sagt man dann halt, ja, weißt du, ich unterscheide nicht so zwischen Privatleben und Beruf, Work-Life-Balance, sondern mein Beruf ist Berufung und mein Beruf ist Leben. Und da drin steckt nochmal eine ganz besondere Gefahr, sich total über die Arbeit zu definieren und zu identifizieren.
Hat man in so einem Berufsfeld überhaupt irgendwann mal die Chance, privat zu sein? Ist man da mal privat?
Ja, das kann man schon. Kommt ein bisschen drauf an. Also da, wo ich gearbeitet habe, das war also Wohnort und Arbeitsort und alles war in einem. Da war es ein bisschen schwieriger, wirklich privat zu sein und sich zurückzuziehen. Das ist dann halt mehr so in den Ferien, im Urlaub, wo man dann mal wirklich irgendwo abschalten kann.
Man hat das ja früher auch, also wenn ich mich daran erinnere, wenn ich als Kind oder auch als Jugendliche erwachsene Menschen darüber habe reden hören, wenn die gesagt haben, boah, wenn ich mal in Rente bin, dann mache ich das und das. Und was ich dann oft beobachten konnte, auch in der eigenen Familie, ist, auf einmal war die Rente da und dann wusste man nicht mehr so richtig, was mit sich anzufangen. Haben wir eine Chance, uns darauf vorzubereiten? Ich meine, natürlich haben wir eine Chance. Deswegen gibt es ja vielleicht auch Ihr Buch. Aber ist es trotzdem eine realistische Chance, dass man sagen kann, okay, ich kann jetzt von jetzt auf gleich, also wirklich von 100, ich bin 100% im Job und kann dann am nächsten Tag sagen, so, das war's jetzt und nicht in eine Depression fallen? Ich stelle mir das schwer vor.
Ja, es ist effektiv nicht ganz einfach, wenn man so macht, wie Sie es jetzt gerade so plakativ erklärt haben, so quasi im 10. Gang fahren und dann eine Vollbremse machen, dann quietscht's und man stürzt und so. Ich denke, die meisten Leute machen es eben so wie ich, dass sie so um den 60. Geburtstag herum so langsam überlegen, vielleicht von 100% runterzugehen auf 80, auf 60, so sukzessive und daneben etwas anderes aufzubauen. Kommt hinzu, dass mit dem Rentenalter oftmals kommt so das Enkelhüten dazu oder die Eltern, die irgendwie dann halt 90, 95 sind, brauchen Betreuung und das geht dann manchmal so Hand in Hand. Also man geht aus der Erwerbsarbeit raus und kommt so in die Angehörigen-Care-Bereich hinein. Das ist so etwas. Und das andere, wenn jetzt jemand wirklich sich keine Gedanken gemacht hat und in 65 pensioniert wird, man muss auch nicht gerade irgendwo in etwas Neues reinstürzen. Also ich kenne Leute, die gehen zum Beispiel auf den Jakobsweg, pilgern nach Spanien oder machen sonst eine längere Reise, machen so ein bisschen Brachzeit oder Brachland, so wie der Bauer, wenn er erntet und nicht gerade wieder neu irgendwo was ansät, sondern zuerst einmal ein bisschen die Brache sein lässt und ein bisschen Pause macht. Also das würde ich eigentlich allen empfehlen, so in Übergängen nicht gerade von einem ins nächste springen, sondern so eine Brachzeit einlegen. Viele nennen das negativ dann ein Loch oder Leere oder Krise. Ich nenne es positiv Brachland oder Brachzeit, weil man sieht von außen nicht viel, aber im Innern tut sich sehr vieles, da klärt sich vieles, da kommen neue Ideen. Und die neuen Ideen kommen eben nicht, wenn ich vom einen gerade ins nächste springe, dann ist eher die Gefahr, dass ich mehr vom Gleichen mache.
Sie sprechen da auch in Ihrem Buch drüber, über die Kunst des Müßiggangs, dass man, also ich kenne es von mir, ich bin selber Künstlerin, ich bin Schauspielerin und oftmals sieht man nicht, wie viel ich eigentlich arbeite, weil man denkt, okay, die Frau geht auf die Bühne, die arbeitet da jetzt 2 Stunden, dann hat sie vielleicht noch eine Stunde Schminkzeit und danach irgendwie abschminken und dann war es. Und das stimmt ja nicht. Also gerade als Künstler braucht man ja, wie Sie das auch so schön beschreiben, auch mal diese Stunde nichts tun, wo ich einfach reflektiere oder ich reflektiere den Text oder ich reflektiere meine Rolle. Warum habe ich oft den Eindruck, dass meine Arbeit weniger wert ist?
Ein Problem ist sicher, dass die Arbeit an den Lohn gekoppelt ist. Und wenn jetzt eine Pflegekraft irgendwie 8 Stunden oder 10 Stunden arbeitet und der Banker arbeitet nur 6 Stunden, aber der Banker verdient trotzdem 10-mal mehr, dann haben wir das Gefühl, die Arbeit des Bankers sei wertvoller, weil er einfach 10-mal mehr verdient. Also das ist mal so ein Problem, dass eigentlich der Wert einer Arbeit sehr stark über den Lohn geht. Und dann manchmal finden Leute, meine Arbeit ist nichts wert oder wenig wert, weil sie vielleicht auch unbezahlt ist, weil ich als Freiwillige, als Ehrenamtliche arbeite. Und wenn ich halt ganz viel verdiene, habe ich das Gefühl, ah, wow, meine Arbeit ist sehr viel wert. Das ist so eins. Und das andere ist vielleicht so eben, wie viel stundenmäßig arbeite ich? Und da hat vielleicht jemand, der wirklich, sagen wir jetzt mal, am Fließband steht und 8 Stunden nonstop oder an der Supermarktkasse nonstop arbeitet, hat vielleicht das Gefühl, er oder sie tut mehr als die jetzt vielleicht ein Buch schreibt oder Gedichte schreibt, eine Lyrikerin. Also ich kann mir nicht vorstellen, eine Lyrikerin, die Gedichte schreibt, dass die permanent einfach Output hat und permanent Gedichte schreibt. Die muss wahrscheinlich zuerst mal 2, 3 Stunden im Wald spazieren gehen und sich überlegen, was beschäftigt mich jetzt gerade in der Welt und was sehe ich jetzt hier, wie sieht dieses Blatt aus, wie sieht dieser Baum aus und wie riecht der Wald und vielleicht entsteht dann was und vielleicht entsteht auch nichts. Aber das ist natürlich genau gleich wertvolle Arbeit. Also ich würde ein bisschen unsere Wertmaßstäbe eher in Frage stellen. Also warum finden wir eine Arbeit wertvoller als eine andere? Aber da kommen wir jetzt in eine ganze politische Diskussion rein, oder? Bei Corona, da haben alle den Pflegekräften applaudiert, am Abend. Aber wenn es dann wieder um Lohnerhöhung geht im Gesundheitswesen, dann gibt es natürlich nichts. Auch das Gleiche in der Gastronomie, die sind auch sehr schlecht bezahlt, ist aber sehr wertvolle Arbeit, die sie leisten.
Ich finde es sehr spannend, wenn man manchmal so im Gegenzug sieht bei diesen neuen Generationen, Gen Z, die brauchen so viel Work-Life-Balance und die können nicht mehr richtig arbeiten. Wie empfinden Sie das?
Ich finde es toll, dass so diese Leistung, die irgendwie bei unseren Eltern oder Großeltern noch absolut selbstverständlich war, da gibt es zum Beispiel so Sätze von nichts kommt nichts, ohne Fleiß kein Preis, erst die Arbeit, dann das Vergnügen oder Fleiß bringt Brot, Faulheit bringt Not. Das sind so Sätze, die haben wir irgendwie von so unseren Eltern oder Großeltern mitbekommen. Und dass jetzt die jüngere Generation, also so zwischen 20 und 35, sage ich jetzt mal, dass die das in Frage stellen, finde ich super. Ich glaube, das hat auch unsere Generation schon eingebracht, also so das Thema Vereinbarkeit von Erwerbsarbeit und Privatleben, Familie. Also so Work-Life-Balance ist jetzt nicht erst seit gestern und heute aktuell. Ja, na, ich find's toll. Ich weiß einfach nicht, ob es so ein bisschen eine kurze Mode ist oder ob sie das wirklich so durchziehen können. Weil wenn ich natürlich 20 bin und noch nicht irgendwie 2, 3 Kinder in der Ausbildung habe, dann kann ich auch mit einer 50%-Stelle meinen Lebensunterhalt irgendwie finanzieren. Wenn ich dann aber später vielleicht Familie habe und die Kinder irgendwo Ausbildung machen, ich weiß nicht, ob es dann noch funktioniert. Also so einfach zu sagen, ja, mir ist die Leistung nicht so wichtig, ich mache Part-Time-Job und so.
Wo kommt denn dieser ganz ursprüngliche Leistungsgedanke her? Wo sehen Sie den Ursprung?
Also in der Bibel findet man diesen Ursprung, also in der hebräischen Bibel, im Alten Testament oder Ersten Testament, gibt es vor allem in den Psalmen von David, gibt es so ein paar Stellen, wo es wirklich heißt, so der Faule, der soll keinen Lohn bekommen und so weiter und so fort. Und im Neuen Testament, es ist so ein bisschen ambivalent. Also es gibt zum Beispiel diese Geschichte von Jesus, wo er sagt, also bei Gott im Himmelreich ist es wie im Weinberg, der morgens um 6 beginnt, den ganzen Tag arbeitet, kriegt den gleichen Lohn wie der erst irgendwie kurz vor Feierabend in den Weinberg arbeiten geht. Und mit diesem Evangelium, mit dieser Stelle kann man ja ganz viele Leute so richtig nerven. Weil das ist so ein bisschen die Idee vom Grundeinkommen, unabhängig jetzt von Leistung. Also in der Bibel ist beides drin. Es ist ein bisschen ambivalent und auch in der Philosophie findet man beides. Also bei den griechischen antiken Philosophen, Platon, Sokrates und so weiter, ist eigentlich die Arbeit, also das später das Negotium, das Geschäft, ist eigentlich das Gegenteil von Otium, von der Muße. Und der Sinn des Lebens ist eigentlich, gerade so viel zu arbeiten, wie man zum Leben braucht, aber das eigentliche Ziel ist der Feierabend, beziehungsweise die geistige Arbeit und die Kommunikation, die Beziehungspflege. Aber heute haben wir eher so, ich lebe, um zu arbeiten, aber in der griechischen Philosophie war eher so, wir arbeiten, um zu leben.
Erschreckenderweise ist ja auch zum Beispiel Thema Nationalsozialismus, galt man ja als lebensunfähig oder lebensunwürdig, wenn man keine Leistung erbracht hat. Und jetzt wissen wir ja von heute auch, es gibt einfach Menschen, die aus verschiedenen Gründen nicht arbeiten können. Und das finde ich ja auch irgendwie nochmal so ein ganz schönen Aspekt, wenn man heute merkt, okay, diese Leute können heute mitgetragen werden. Also die Gesellschaft stützt die und trägt die mit. Das ist, finde ich, ja eigentlich ein sehr schöner Gedanke, dass man auch schon jetzt wirklich dahin kommt, eben nicht mehr diesen harten Gedanken zu denken, hey, wer nichts für die Gesellschaft leistet, darf auch nicht mit dabei sein. Sehen Sie das auch so?
Ja, glaube ich auch. Letztlich funktioniert die Gesellschaft natürlich nur, wenn ein paar Leute irgendwo was tun, wenn die Wirtschaft funktioniert und so weiter und so fort. Aber Sie haben recht, was ist mit den Verletzlichen oder was ist mit den Kleinkindern, Kindern, Hochbetagten oder Menschen, die an einer Demenz erkranken oder so, die jetzt nicht sich über die Leistung definieren können. Und in der Präambel von der Schweizer Bundesverfassung ist ein sehr schöner Satz, der auf Adolf Muschk zurückgeht. Die Stärke der Gesellschaft misst sich am Wohl der Schwächsten. Also Schwächsten, ich würde jetzt mal sagen, der Fragilsten oder der Bedürftigsten. Und das finde ich sehr schön. Und mir hat mal ein Inder gesagt, man muss die Gesellschaft vergleichen mit einer Perlkette. Und bei jeder Kette gibt es ein schwächstes Glied. Und die Versuchung ist groß, dass man das schwächste Glied rausnimmt, weil man dann das Gefühl hat, dann ist die Kette ganz stark. Aber wenn das schwächste Glied draußen ist, erweist sich sehr bald ein anderes Glied als das schwächste. Es gibt immer ein schwächstes Glied in der Kette. Und der hat gesagt, wenn wir einfach immer wieder die schwächsten Glieder aus der Kette raustun, irgendwann ist es keine Kette mehr, sondern nur noch ein Haufen von Einzelteilchen. Und ich finde, die Gesellschaft sollte eine Kette sein. Und in dieser Kette sollten wir die schwächsten oder ich sage es mal die fragilsten oder verletzlichsten Teile nicht ausschließen und abhängen, sondern stärken. Also eher einen pädagogischen Ansatz, die Bedürftigsten, die Schwächsten, Menschen mit besonderen Bedürfnissen, die stärken, fördern und nicht ausschließen oder diskriminieren.
Ich habe mir auch Gedanken über den Punkt gemacht, den Sie auch in Ihrem Buch ansprechen, kurz, wo es beispielsweise um Studenten geht, die für ein Medizinstudium zugelassen werden. Ich glaube, der NC liegt hierzulande zwischen 1,0 und 1,2. Leistungsdenken geht ja eigentlich schon ganz früh in der Schule los. Glauben Sie, dass das vielleicht auch mal nochmal irgendwie eine Wendung kriegen kann, dass zumindest auch irgendwie in der Schule mal so ein bisschen der Druck rausgenommen wird und es eben nicht immer nur um dieses Leisten geht?
Ja, da kommen jetzt mehrere Dinge in Sinn. Ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist. In der Schweiz ist so, dass, glaube ich, in den untersten Schulklassen gibt es keine Noten mehr. Da gibt es einfach Prosatext von der Lehrperson, die beurteilt das Kind, Stärken, Schwächen, Interessen und so weiter. Finde ich ganz gut. Gibt natürlich Leute, die sagen, ja, das ist ja ganz nett und so, in den ersten Klassen keine Noten, aber irgendwann geht dann die Härte des Lebens doch an und dann gibt es Noten. Das andere Thema, was Sie ansprechen, jetzt zum Beispiel mit der Ausbildung hin zu medizinischen Berufen oder auch andere Berufe, die irgendwie Numerus Clausus haben oder einfach weniger Studienplätze als jetzt Interessentinnen da sind. Ich denke, die irgendwelche Aufnahmekriterien braucht es, aber die Noten, vor allem jetzt gerade so naturwissenschaftliche Noten, können sicher nicht das einzige Kriterium sein, aber ich glaube auch nicht, dass es so ist. Sagen wir, am besten wäre, man würde irgendwie sagen, alle müssen ein Praktikum machen, irgendwie einen Monat oder zwei Monate in einem Krankenhaus. Und dann gibt es eine Beurteilung, also wie sind die Menschen, Sozialkompetenz, Fachkompetenz und so weiter, wie teamfähig sind sie und so weiter. Also das sind verschiedene Kompetenzen, die natürlich eine Ärztin oder ein Arzt, aber auch eine Architektin, ein Architekt, wer auch immer, braucht. Ich denke, es ist eine Frage ans Prüfungssystem, Aufnahmeverfahrenssysteme, wie... Was kommt da alles rein, neben den rein fachlichen Schulnoten?
Ja, jetzt springen wir mal ganz kurz von der Schule, vom Kindesalter, nochmal in die Rente.
Ja, ich würde jetzt nicht von 100 auf 0 gehen. Ich kenne zum Beispiel jetzt sehr viele Leute, die Freiwilligenarbeit machen. Vielleicht jetzt nicht gerade am ersten Tag nach der Erwerbsarbeit, aber vielleicht so ein halbes Jahr, ein Jahr oder zwei Jahre. Nach der Pensionierung stellen sich die Frage, wenn sie jetzt nicht eigene Enkel hüten oder die eigenen Eltern betreuen, dass sie sagen, ah, ich möchte eigentlich doch auch wieder ein bisschen mehr soziale Kontakte haben, weil die sozialen Kontakte gehen natürlich sehr weitgehend über den Beruf. Und wenn jetzt jemand in Rente geht, dann nehmen die sozialen Kontakte natürlich ein bisschen ab, außer man hat einen riesigen Freundeskreis und ist in 7 Vereinen. Aber normalerweise nehmen die sozialen Kontakte ab und dann entscheiden zum Beispiel Leute, aha, ich gehe einmal in der Woche irgendwo im betagten Zentrum Besuche machen oder ich mache irgendwie sonst eine soziale oder ökologische Tätigkeit oder ich gehe in den Kirchenchor oder was auch immer. Und ich glaube, diese Frage kommt, sich irgendwo wieder engagieren. Es muss dann nicht mehr unbedingt bezahlte Arbeit sein, weil man Rente kriegt zum Beispiel. Aber viele Leute müssen auch weiterarbeiten, weil einfach die Rente auch nicht genügt. Aber wichtig finde ich, dass man sich einfach nicht oder dass man sich bewusst wird, dass man sich lange über die Arbeit und die Leistung definiert hat und dass man mal so ein bisschen in sich geht und sich fragt, ja, wer bin ich denn noch, wenn ich nicht mehr die Frau Direktorin bin oder der Herr Professor bin oder ich weiß nicht was. Also so zum Beispiel eine Übung könnte ja wirklich sein, sich eine Visitenkarte zu basteln, als Rentner und sich überlegen, ja, wie definiere ich mich jetzt? Bin ich jetzt einfach Rentner? Definiere ich mich als Rentner oder definiere ich mich irgendwie anders als jemand, der die Weisheit sucht oder der einfach präsent sein will, da sein will und sich nicht mehr über das Müssen und das Tun und das Haben und das Machen und das Leisten definiert? Ja, ich denke, es ist vielleicht für manche eine Krise, so von 100 auf 0 zu gehen. Ich denke eher, es ist eine Chance, dass ich mir Fragen stelle, wer bin ich denn, wenn ich mich nicht über die berufliche Rolle definieren kann.
Es gibt ja wirklich auch Menschen, die dann in die Rente kommen, wo dann teilweise ja wirklich so starke Depressionen sind, dass die suizidale Gedanken haben. Kann man da auch schon präventiv irgendwie vielleicht auch die Leute vorbereiten mit einem Mindset oder kann man das gar nicht so aufhalten?
Ich kenne zum Beispiel große Firmen, Banken, große Versicherungskonzerne, die machen so Pensionierungsvorbereitungskurse. Die sind aber so ein bisschen einseitig, ich würde mal sagen, auf der einen Seite physisch, also man sagt ihnen, bewegt euch, geht viel Fahrrad fahren, geht wandern und so weiter, ess gesund und schlaf genügend. Und zum anderen geht es um die Altersvorsorge, also wie optimiert man seine Altersgelder und so weiter. Und das andere, wie kann ich mich sinnvoll engagieren und so, das würde ich sagen, das könnte für Arbeitgeber eine spannende Aufgabe sein. Das zum Beispiel gerade ein großer Konzern, der kann sich das vielleicht eher leisten als KMU, dass sie sagen, okay, gut, ab 60 oder ab 62 arbeiten die Leute nur noch 90% und 10% dürfen sie irgend in der Gesellschaft sich freiwillig engagieren und kriegen aber 100% Lohn, müssen aber nur 90% arbeiten.
Und was man ja auch nicht vergessen darf, das sprechen Sie auch an in Ihrem Buch, ich nenne das immer in meiner persönlichen Freizeit, wenn ich wirklich komplett frei habe und keine Arbeit und keine Kinder. Ich finde, es ist großartig, einfach mal rumzusitzen und dumm zu gucken. Ich nenne das wirklich immer dumm gucken. Und das ist ja vielleicht auch so ein bisschen was wir so ein bisschen verlernt haben, diesen Müßiggang, eben einfach mal gar nichts zu tun.
Nichts tun oder nicht tun ist nicht ganz einfach. Also sich einfach aushalten. Da ist es dann einfacher, eben schnell das Handy zu nehmen und rauf und runter scrollen und ein paar Videos anschauen oder ein paar Smileys schicken und so. Das beobachte ich oft so, zum Beispiel, wenn ich auf den Bus warte, wenn ich auf den Zug warte oder irgendwo im Supermarkt an der Kasse stehe, dass die Leute oder sogar im Konzert in den Pausen zwischen zwei Sätzen oder zwischen zwei Stücken, dass die Leute sofort ihr Handy nehmen und das schauen, ob irgendwelche E-Mail reingekommen ist. Finde ich unglaublich. Also, dass man sich nicht mehr aushält, einfach mal nichts, dass einfach nichts ist, finde ich schade. Weil, wenn wirklich kreative Gedanken kommen sollen, dann braucht es ein Stück Langeweile. Dann muss man eine Weile lang einfach nicht sein. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Goethe oder ein Schiller oder wer auch immer, die geniale Gedichte geschrieben haben und eigentlich ständig in einer operativen Hektik drin waren. Das geht einfach nicht. Und darum, ich mache es ganz bewusst, also wenn ich auf den Bus warten muss, auf den Zug warten muss oder auch wenn ich Zug fahre, nehme ich mir wirklich längere Zeiten, wo ich ganz bewusst nicht auf das Handy schaue. Und ja, und ich finde es schön, also einfach zu beobachten. In der Romantik, da gab es das Flanieren, die Flaneure. Mhm. Das war wirklich eine hohe Kunst, durch die Städte zu gehen, in den Cafés zu sitzen, zu flanieren, ja, einfach zu beobachten, die Menschen beobachten, die Natur beobachten. Ich finde das etwas ganz Schönes.
Aber es fällt tatsächlich gar nicht so leicht, weil man ist ja schon immer mit dem Gedanken dahinterher, dass man denkt, man muss jetzt was Sinnvolles tun. Also ich optimiere ja mein Leben und gucke, dass ich dann in der Zeit natürlich möglichst viele sinnvolle Dinge tun kann. Selbst wenn ich meditiere, hat es ja diesen Anspruch von, damit ich was Sinnvolles getan habe.
Ja, möchte ich nicht widersprechen. Ich meine, die Erwerbsarbeit, die 40 oder 42 Stunden in der Woche, ich meine, die Woche hat 168 Stunden, also es bleiben noch etwa 120 Stunden pro Woche für andere Dinge. Und es gibt ja viele, die sagen, jetzt mit KI in Zukunft werden wir nur noch 20, 25 Erwerbsstunden pro Woche arbeiten. Also wir haben dann noch mehr Zeit für uns zur Verfügung. Ich denke, das wäre dann wirklich der Moment, wie bei der Industrialisierung, wo Maschinen die menschliche Arbeit irgendwo ersetzt haben oder viel von menschlicher Arbeit ersetzt haben. Das Ziel war eigentlich von diesen Maschinen, dass man gesagt hat, jetzt hat der Mensch mehr Zeit für geistige Arbeit, geistige Entwicklung, für Kreatives, für Künstlerisches. Und ich würde sagen, wir sind heute auch wieder an so einer Zeit, Die Erwerbsarbeit nimmt eigentlich eher ab, weil Maschinen ganz vieles übernehmen. Und das wäre eine riesige Chance, eigentlich kreativer, künstlerischer, geistige Betätigung zu machen.
Na, dann schauen wir doch mal und sind gespannt, auf was wir so da zulaufen können. Herr Niederberger, Ihr Buch heißt Vom Leisten zum Leben, erschienen am 28. August bei uns hier im Patmos Verlag. Ich habe jetzt noch eine letzte Frage. Unser Podcast heißt ja Lebe gut. Was bedeutet das denn persönlich für Sie?
Oh, das heißt ganz viel. Es kommt darauf an, auf welcher Ebene das gute Leben jetzt gemeint ist. Also ich kann zum Beispiel ethisch gut leben. Das heißt, ich bin ein guter Mensch, ich helfe anderen Menschen und schaue, dass ich die Natur nicht zerstöre. Also dann lebe ich ethisch gut. Oder ich lebe physisch gut, wenn ich gut esse, gesund esse, genügend schlafe, mich genügend bewege und so weiter. Oder ich lebe emotional gut, wenn ich in einer tollen Beziehung lebe, einen tollen Freundeskreis habe. Oder ich lebe geistig gut, wenn ich spannende Bücher habe und wenn ich irgendwie Musik mache und so weiter. Oder ich lebe ökonomisch gut, wenn ich irgendwie ein fettes Bankkonto habe und mir alles leisten kann. Also so, es gibt wie verschiedene Sichtweisen, verschiedene Perspektiven, wie ich sagen kann, ich lebe gut. Wenn mich jetzt jemand fragt, Lukas, lebst du gut? Würde ich sagen, ja, ich lebe gut und glaube, die Beziehungsebene ist mir die wichtigste. Zum guten Leben gehört für mich nicht nur jetzt ein tolles Essen und irgendwie ein großes Auto oder ich weiß nicht was, sondern wirklich, dass ich mit Freunden zusammen sein kann, mich unterhalten kann, mit denen was unternehmen kann, eine Beziehung habe. Dann, das ist für mich gutes Leben.
Schön, was für ein schönes Schlusswort. Ich danke Ihnen sehr, Herr Niederberger. Vielen Dank für dieses schöne Gespräch.
Danke vielmals, Frau Neis.
Das war unser Podcast Lebe gut, neu an jedem letzten Sonntag des Monats. Hier gibt's Nachdenkliches und Mutmachendes. Abonnieren Sie uns gerne, wenn Sie keine Folge mehr verpassen möchten. Oder schreiben Sie uns gerne unter podcast@schwabenverlag.de. Wir freuen uns über Anregungen. Mir bleibt jetzt nur noch zu sagen, lassen Sie die Sonne in Ihr Leben. Tschüss, Ihre Angela Neis.